Und irgendwann kam dann der Punkt, als ich zur Reha gefahren bin, ins Krankenhaus, das war morgens an einem Tag, um 8:30 war es, glaube ich. Ich habe gesagt zu meinem Reha-Trainer, dass ich jetzt zum Gelände fahre und Christian Neidhardt und Mario Neumann Bescheid gebe, dass das war's.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.
Werbung.
Genauso spannend wie deine Lieblingspodcasts sind auch unsere Mitarbeiter-Benefits bei der Sparkasse Emsland. Erkundige dich jetzt und bewirb dich auf einen unserer zahlreichen Jobs. Sparkasse Emsland, so 2024.
Hallo und herzlich willkommen, hier ist Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast. Mein Name ist Dieter Krämer. Im Wechsel mit meinem Kollegen Christoph Schillingmann bin ich euer Gastgeber. Unser heutiger Gast ist einer der Aufstiegshelden vom 31. Mai 2017, als der SV Meppen den Sprung in die dritte Liga geschafft hat. Er ist nicht nur mit dem SV Meppen aufgestiegen, sondern auch noch mit einem anderen Verein, der heute in der Bundesliga spielt. Er ist Beweis dafür, dass es sich durchaus lohnt, in der Winterpause Spieler zu verpflichten. Er steht zwar selbst nicht mehr als Fußballer auf dem Rasen, aber ist nach wie vor für den Verein tätig, inzwischen als Teammanager. Die Rede ist von Marcel Gebers oder wie andere sagen, von Gebs. Wir sagen hallo und herzlich willkommen bei Rasenschlag.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung hier beim Podcast. Freue mich sehr, dabei zu sein und danke.
Sehr schön. Ja, dieser Spitzname Gebs, wie ist der eigentlich entstanden?
Der Spitzname ist damals entstanden in der Zeit, wo ich bei Holstein Kiel gewesen bin. Da hat, meine ich, der Spieler Fabian Wetter auf einmal während des Trainings Gebs gesagt. Und seitdem trage ich den Spitznamen Gebs. Und das hat sich halt in den Verein weiter fortgeführt, ja.
Magst du diesen Spitznamen?
Sehr gerne sogar, ja. Okay. Eher als Marcel.
Okay, gibt es denn noch jemanden, der Marcel zu dir sagt?
Nee, eigentlich nicht. Okay. Alle sagen Gebs.
Ja, selbst deine Familie nicht?
Na, doch, meine Eltern ab und zu mal, ja.
Ah, okay.
Das ist auch okay dann.
Ja. Du bist jetzt aktuell 38 Jahre alt und seit gut 7,5 Jahren im Verein tätig. Im Januar 2017 bist du vom FSV Zwickau zum SV Meppen gekommen. Weißt du noch, wie das zustande gekommen ist, wer da damals die treibende Kraft gewesen ist?
Ja, ganz genau noch. Und zwar war es so, dass ich mich in der Zeit in der Hinrunde beim FSV Zwickau sehr unwohl gefühlt habe. Hatte natürlich dann auch wenig Spielpraxis in Zwickau, habe in der Hinrunde 9 Spiele gemacht und hatte dann auch ein paar Meinungsverschiedenheiten mit dem Trainer Thorsten Ziegner. Das war ja auch groß in der Bild-Zeitung das Thema. Sind jetzt aber mittlerweile wieder fein miteinander. Das ist auch gut so, dass es im Fußball auch mal schlechtere Zeiten gibt. Und für mich war es halt einfach so, dass ich den Verein gerne wieder verlassen wollte und Zwickau wollte es auch. Deswegen haben wir dann im Winter aufgelöst und ich wollte damals wieder zurück in den Norden Richtung Familie und dann kam das Angebot vom SV Meppen. Christian Neidhardt und Heiner Beckmann, wir haben uns getroffen an der Raststätte, an der Autobahn und das hat für mich alles perfekt gepasst. Der Verein war in der Hinrunde, glaube ich, mit 6-7 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Und ich war Feuer und Flamme, wieder im Norden zu sein und natürlich dann auch für den SV Meppen zu spielen, ja.
Ja, du sprichst es an. Der Vorsprung war tatsächlich schon relativ groß, als du dann gekommen bist. Es war aber auch klar, dass es Relegationen geben würde, wenn ihr die Meisterschaft schaffen würdet. Du hast einen Vertrag für ein halbes Jahr unterschrieben, der sich beim Aufstieg verlängern würde. Bist du jemand, der das Risiko mag oder hast du dir gedacht, okay, wenn es nicht klappt, dann komme ich halt irgendwie notfalls woanders unter?
Nee, mir war schon eigentlich wichtig. Ich war immer ein Typ, der Sicherheit gebraucht hat. Jetzt habe ich damals beim SV Meppen nur ein halbes Jahr unterschrieben, aber ich glaube, es lag auch daran, weil man dann halt auch nicht genau wusste, wie es darauf das Jahr dann halt weitergeht. Ob es dann wirklich dann im Profifußball ist, in der dritten Liga oder halt dann in der vierten Liga weiterhin. Und deswegen haben wir uns da darauf geeinigt, nur ein halbes Jahr zu machen und zum Glück sind wir aufgestiegen und somit hatte sich dann mein Vertrag ja auch dann verlängert. Und ich habe ja dann auch während der Saison relativ früh dann mein Zweijahresvertrag dann auch relativ früh unterzeichnet, weil ich mich ja auch einfach hier in Meppen sehr, sehr wohl gefühlt habe oder auch immer fühle. Und ist ein ganz, ganz toller Verein.
Ich habe nochmal nachgeschaut. Ich meine, dass du am Anfang im defensiven Mittelfeld gespielt hast, dann nachher in der Innenverteidigung, in der Relegation sogar auf beiden Positionen. Ja. Im Hinspiel, glaube ich, im defensiven Mittelfeld. Welche Erinnerungen hast du an diese beiden Duelle gegen Waldhof Mannheim?
Es war sehr heiß. Ich weiß noch, dass wir auf dem Hinweg mit dem Bus nach Mannheim gefahren sind und während der Fahrt die Klimaanlage ausgefallen sind bei gefühlt 37, 38 Grad. Und wir alle da im Bus mit einer Unterhose saßen. Also es war schon richtig eklig, auch in Mannheim dann. Volles Stadion, es war unheimlich heiß. Dann haben wir noch kurz vor der Halbzeit die gelb-rote Karte bekommen. Martin Wagner, der vom Platz geflogen ist. Das hat es nicht einfacher gemacht. Aber ich glaube, wir haben das in den 90 Minuten dann halt auch gut verteidigt. Ja, und im Rückspiel vor heimischer Kulisse, ausverkauftes Haus, war es auch wieder ein sehr, sehr enges Spiel. Chancen teilweise auf beiden Seiten. Ich hatte ja auch noch eine große Chance in der Verlängerung. Sollte dann nicht sein in der Verlängerung. Dann sind wir ins Elfmeterschießen gegangen und dann waren wir dann halt der glücklichere Sieger. Ne? Das muss man auch einfach klipp und klar sagen. So, ja. Ne? Das war schon sehr glücklich.
Ja, weißt du noch, wie du das Elfmeterschießen und wo du das Elfmeterschießen verfolgt hast?
Ja, ich war ja mitten auf dem Platz. Wir standen ja alle zusammen mit der ganzen Mannschaft, Arm in Arm. Und haben einfach gehofft, dass wir das Ding irgendwie ziehen. Ne? Also es war dann natürlich nach dem ersten Fehlschuss von David, hatte man dann natürlich nicht so gute Gedanken dann in dem Moment, dass man das jetzt noch schaffen sollte. Aber Benny Gommert, der hat ja dann noch eingehalten oder einen gegen Pfosten gelenkt da. Das waren dann natürlich dann pure Emotionen und ein ganz, ganz tolles Erlebnis.
Christian Neidhardt hat dann irgendwann mal über dich gesagt, dass du Publikumsliebling hier seist. Hast du das eigentlich auch so empfunden?
Ich habe es jetzt nicht so konkret wahrgenommen. Vielleicht lag es auch einfach nur daran, dass ich mich gefühlt in jeden Zweikampf reingeworfen habe oder dann halt auch teilweise mit meinen Grätschen Bälle zurückerobert habe, was das Publikum dann halt auch dann dementsprechend gefeiert hat während des Spiels. Und so wahrgenommen habe ich es nicht, nein.
Ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Zu welchen Spielern oder Trainern dieser Aufstiegsmannschaft, außer, sag ich mal, David Wiesogic, den du jeden Tag wahrscheinlich triffst, hast du heute eigentlich noch Kontakt?
Ja, man hat ab und zu noch mal Kontakt mit Martin Wagner. Dennis Geiger ist ja noch hier. Patrick Posipa war letztes Mal zu Gast hier in Meppen. Hin und wieder hat man mit einigen noch Kontakt, klar.
Dennis Geiger ist hier im NLZ im Trainerbereich
tätig. Genau, richtig, genau.
Ja, ja. Wir haben mal einen guten Bekannten gefragt, wie du als Spieler gewesen bist, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb davon. Und hören wir uns mal an, was er dazu zu sagen hat.
Marcel ist ein unfassbarer Kopfmensch, hat sich über jede Situation immer Gedanken gemacht. Ich muss aber dennoch sagen, dass es mir super viel Spaß gemacht hat, mit Marcel zu spielen, weil er auf dem Feld und neben dem Feld immer 24-7 SV Meppen im Kopf hatte. Teilweise auch nervös vorm Spiel, aber nach dem Spiel hat er immer die Sau rausgelassen, wenn es sein durfte oder wir es auch durften. Von daher hat es mir sehr viel Spaß gemacht, mit Marcel zu spielen.
Wie hat sich die Nervosität dann geäußert in der Kabine oder vorm Spiel?
Wie soll ich das ausdrücken? Oft Fragerei, so, wie machen wir das jetzt und war das gut, was wir jetzt machen oder ist das denn gut, was wir tun? Eher so in Fragen, aber dann auf dem Platz hat sich das schnell ergeben, ehrlicherweise. Und von daher ja, war das eher so die Frage-Antwort-Spielchen von Mitspielern, Spielern, die ihn dann unterstützt haben, die Leistung auch abzurufen.
Und kannst du dich noch an die Aufstiegsfeier damals erinnern, wie er da steil gegangen ist?
Ja, aber ich glaube, das bleibt unkommentiert. Lassen wir mal lieber stehen.
Ja, wie hast du diese Aufstiegsfeier damals erlebt, am Tag danach?
Erstmal direkt nach dem Spiel kam unsere Physiotherapeutin Ina zu mir an und ich musste zum Doping. Ich saß, glaube ich, gefühlt 2 Stunden im Dopingraum. Als ich runterkam, war die Hälfte der Mannschaft schon in der Stadt. Dann habe ich mich schnell geduscht und bin dann nachgelaufen und habe das dann alles nachgeholt, was ich dann in diesen 2 Stunden verpasst habe. War, glaube ich, morgens irgendwann um 6:30 zu Hause und um 10 Uhr haben wir uns wieder hier getroffen am Stadion und hatten den Autokurse Richtung Stadt. Und war schon eine coole Zeit, muss man schon sagen.
Er hat deine Nervosität angesprochen. War das vorm Spiel tatsächlich so schlimm bei dir? Hat sich das dann mit Anpfiff dann auch gelegt oder wie hat sich das bei dir auch geäußert? Ich kann mich erinnern, Mertesacker hat ja mal erzählt, er musste sich teilweise übergeben, weil er so aufgeregt war.
Ja, also so nervös vor dem Spiel war ich nicht. Ich war immer in der Woche nervös. Ich war schon ein extremer Kopfmensch, was das Thema angeht. Ich habe mich immer selber gefragt, spielst du am Wochenende, spielst du nicht? bist du unter den ersten 11 dabei, sitzt du zuerst auf der Bank. Das waren immer Gedanken bei mir, wo ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe, wo ich dann auch ständig immer meine Eltern angerufen habe und auch ab und zu mal gesagt habe, Papa, du brauchst doch nicht zum Auswärtsspiel kommen, ich spiele sowieso nicht, macht keinen Sinn. Also ich war da schon extrem, das muss man schon sagen, obwohl ich eigentlich immer gespielt habe. Also,
wollte ich gerade sagen.
Aber ich hatte diese Gedanken immer irgendwie im Kopf, was dann auch natürlich nicht einfach ist in der Woche, weil das zieht einen dann auch schon mal abends runter, wenn man wieder zu Hause ist nach dem Training. Sicherlich hätte man das in der Karriere irgendwie besser in den Griff kriegen können. So, das war schwierig für mich in der Woche immer. Aber ja, alles gut. Alles gut.
Ja. Wenn es optimal gelaufen wäre, wie lange hättest du Fußballspieler sein wollen, aktiver Fußballspieler?
Solange es geht. Ich habe das Schönste gemacht in den 12, 13 Jahren, die ich Fußball gespielt habe. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Zeit jetzt danach schlechter ist. Aber auf dem Platz zu stehen, ist einfach das schönste Gefühl. Und ja, das war eine ganz, ganz tolle Zeit in meiner Laufbahn. Ich will jetzt gar nicht sagen Karriere, weil ich nur Drittliga gespielt habe, aber in meiner Laufbahn. Und das werde ich nie vergessen, was ich auch erlebt habe mit den beiden Aufstiegen. Pokalsieger oft geworden. Viel erlebt habe, in großen Stadien gespielt, ob es in Dresden gewesen ist, Aufstiegsspiel zur zweiten Bundesliga in der Allianz Arena vor knapp 60.000. Da sind Erlebnisse, die werde ich nicht vermissen und das werde ich natürlich dann auch gerne irgendwann mal, wenn meine Tochter älter ist, dann auch gerne erzählen.
Wie hattest du dir denn das Ende deiner Laufbahn vorgestellt? Hättest du das vorbereitet? Hättest du gesagt, okay, jetzt spiele ich noch eine Saison, dann ist Schluss? Hättest du relativ spontan entschieden, okay, jetzt ist vermeintlich großer Erfolg, jetzt ist das Ganze vorbei. Was wäre dein Traum gewesen, die Laufbahn zu beenden?
Traum wäre gewesen, einfach von sich aus zu sagen, das war's jetzt. Aber so wie ich aufhören musste mit den beiden Verletzungen, die ich gehabt habe, das kann ich wirklich keinen wünschen, weil ich war 31. Ich war, glaube ich, in der letzten oder in der ersten Drittligasaison mit dem SV Meppen noch da in Topform oder habe eine gute Saison auch gespielt. Dass man dann am letzten Spieltag sich an der Hüfte verletzt und denkt, dass man ein bisschen ausfällt, das wäre okay gewesen. Aber ich habe 2 Jahre gekämpft, um wieder auf dem Platz zu stehen. Ich habe irgendwie alles probiert, ich war bei verschiedenen Ärzten, ich war in München, ich war in Hamburg. Sollte einfach nicht sein, aber so ein Ende ist halt nie schön. Ich hätte es mir gerne anders gewünscht, dass ich dann irgendwann mit 33, 34 oder vielleicht auch 35 gesagt hätte, okay, Gaps, das war's, lass die junge Garde ran. Du hast dein Teil dazu beigetragen in den Jahren und dann wäre auch gut gewesen. Aber so das Ende zu haben mit einer Verletzung ist dann auch nicht schön.
Ja, ich kann mich noch gut erinnern. Du warst ja als Innenverteidiger dann in dieser ersten Drittligasaison auch gesetzt. Hast nur ein Spiel von 38 verpasst, das in Halle. Dann gab es diesen 12. Mai 2018, das letzte Spiel bei Werder Bremen 2. Ich habe auch gedacht, okay, eine Verletzung, die am letzten Spieltag passieren kann. Zu Beginn der neuen Saison bist du halt wieder da. Wie verliefen dann die nächsten Wochen? Es gab ja Probleme, du hast es schon angesprochen, mit der Hüfte und dann auch mit dem Knie dann später wieder. Ne?
Genau, richtig. Also ich wurde wegen der Hüftverletzung beim Spiel in Bremen ausgewechselt. Ich glaube, irgendwann 70. rum war es. Danach sind wir dann nach Mallorca geflogen. Da war auch alles wieder soweit okay. Natürlich dann auch mit dem Alkohol wahrscheinlich. Bin danach anschließend mit meiner Freundin, jetzige Frau, dann in den Urlaub geflogen nach Griechenland für 2 Wochen und hatte dann Tag für Tag irgendwie immer mehr Probleme an der Hüfte. Ich hatte mir irgendwie vielleicht gedacht, okay, vielleicht habe ich einen Leistenriss etc. Aber es wurde irgendwie immer schlimmer und ich musste dann halt auch 3 Tage vor Urlaubsende den Urlaub abbrechen. Wir sind eher zurückgeflogen, weil ich so starke Probleme hatte und bin dann halt zu verschiedenen Ärzten gefahren und keiner konnte mir so richtig weiterhelfen. Dann war ich ja noch in München bei Dr. Müller-Wohlfahrt und der Dr. Müller-Wohlfahrt hatte mir gesagt, Herr Gebers, Sie haben noch 8 Wochen Zeit, dann haben Sie keine Chance mehr, Fußball zu spielen. Und so ist es dann halt auch gekommen. Also ich habe dann nochmal, wie gesagt, alles versucht, ob es mit Spritzen, noch bei anderen Ärzten, andere Therapiemaßnahmen. Aber es hat nichts geholfen und der Dr. Müller-Wohlfahrt hatte komplett recht gehabt. Der Müller-Wohlfahrt hatte zu mir gesagt, Sie müssen Ihre Karriere beenden aufgrund des Knieschadens. Ich habe einen Knorpelschaden 4. Grades auf der rechten Seite im Knie und ich konnte mich nie so richtig wieder erholen davon. Nach der Hüftoperation hat sich der Oberschenkel abgebaut von der Muskulatur. Ich konnte meine Reha nicht so machen, wie ich es eigentlich wollte, weil ich immer wieder Probleme dann auch im Kniebereich gehabt habe. Nach jeder höheren Belastung, nach jedem Lauf hatte ich ein dickes Knie. Dann wurde ich ja auch noch mal zweimal am Knie operiert. Dann wurde mir noch eine Zyste hinten aus der Kniekehle entfernt. Und irgendwann kam dann der Punkt, als ich zur Reha gefahren bin, ins Krankenhaus. Das war morgens an einem Tag, um 8:30 war es, glaube ich. Ich habe gesagt zu meinem Reha-Trainer, dass ich jetzt zum Gelände fahre und Christian Neidhardt und Mario Neumann Bescheid gebe, dass das war's. Mhm. Und das habe ich dann auch so getan. Das war von 0 auf 100. Also ich wollte eigentlich gar nicht aufhören, aber in diesem Moment, als ich bei der Reha war, hat's Klick gemacht, das war's jetzt. Mhm. Und so habe ich das dann auch dem Trainerteam mitgeteilt und dann auch direkt den Spielern halt.
Ja. Du hast aber lange drum gekämpft, das dauerte 1,5 Jahre, bis du im Dezember 2019 dann dein Laufbahnende verkündet hast. Wie ist es dann, das in diesem Moment tatsächlich auch auszusprechen? Du hast es gerade schon ein bisschen beschrieben. Ist das sowohl erleichternd als auch schmerzhaft?
Beides. Also für mich war es in dem Moment total erleichternd, dass es jetzt vorbei ist. Aber man hat natürlich auch Angst, wie es dann halt auch für einen privat dann halt weitergeht. Ne? Was macht man danach, nach dem Fußball? Auch da sicherlich eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich. Aber da muss man auch sagen, der Verein hat mich da komplett unterstützt. Ich habe dann ja eine zweijährige Umschulung gemacht hier in der Geschäftsstelle. Und der Verein hat mich da top aufgefangen und mich weiterhin unterstützt, worüber ich auch sehr dankbar bin.
Mhm. Es gab dann kurz nachdem du dein Karriereende oder Laufbahnende verkündet hast, diese Szene in Braunschweig, als die Spieler zur Seitenlinie gelaufen sind nach dem Tor und dein Trikot mit der 31 hochgehalten haben. Wo warst du und wie hast du das in dem Moment erlebt? Das muss ja wahrscheinlich ein Gefühlschaos dann irgendwie auch gewesen sein.
Oder? Das war es auch. Ich war nicht im Stadion, ich war zu Hause auf der Couch und habe es im Fernsehen verfolgt. Nach dem Tor eine ganz, ganz tolle Geste. Wir hatten damals auch eine echt coole Mannschaft und ich will jetzt nicht sagen, dass mir das klar gewesen ist, dass sie sowas machen, aber man konnte es schon erwarten, weil wir einfach tolle Jungs in den eigenen Reihen hatten und hat mich natürlich sehr gefreut, klar. Mhm.
Gab es das berühmte oder viel zitierte Loch, was sich dann aufgetan hat bei dir, wo du gedacht hast, Mensch, da ist jetzt eine Leere, ich weiß irgendwie gar nicht, wie es weitergeht?
Ja, das gab es schon. Es gab immer mal wieder Tage, wo ich dann auch einfach nur zu Hause gewesen bin, auf der Couch gewesen bin, alles dunkel gemacht habe, weil ich dann halt auch einfach nicht wusste, wie es dann halt weitergeht. Ja? Mhm. Das war die erste Zeit so, aber dann, als ich dann weiterhin mit dem SV Meppen in Kontakt war, dass ich hier meine Umschulung machen konnte, wurde es eigentlich von Tag zu Tag immer besser. Mhm. Und irgendwann war man dann auch drüber hinweg. Ja. Mhm.
Du warst zu diesem Zeitpunkt 33 Jahre alt. Inwiefern hattest du dich auf die Karriere nach der Karriere überhaupt vorbereitet?
Ja, man hat sich natürlich schon viele Gedanken gemacht, bevor ich in den Herrenbereich gegangen bin. Als ich bei TuS Heslin gespielt habe, hatte ich ja noch eine Ausbildung gemacht als Verwaltungsfachangestellter. Da hätte ich nur noch die Prüfung nachholen müssen. Das habe ich in der Fußballzeit nicht gemacht, weil da war mir der Fußball in dem Moment halt wichtiger. Da hätte ich theoretisch noch die Prüfung nachholen können, habe mich da aber nie gesehen, irgendwie bei der Stadt oder bei der Verwaltung zu arbeiten. Ich wollte unbedingt im Sportbereich bleiben. Und deswegen habe ich auch eine ganz normale Bürokaufmann-Umschulung, Ausbildung gemacht. Und ich bin froh, dass ich weiterhin im Fußball arbeiten darf.
Mm. Würdest du im Nachhinein sagen, okay, kurz vor dieser Abschlussprüfung das abzubrechen, war ein Fehler? Und würdest du das eher nicht empfehlen, das so zu machen?
Bei mir ging es damals leider nicht anders. Ich hätte für die schriftliche Prüfung ein halbes Jahr nach Hannover gemusst. Und in dem Zeitpunkt kam das erste Profi-Angebot vom VfB Lübeck. Und da musste ich mich dann halt entscheiden, was mache ich jetzt. Und ich habe mich dann in dem Moment für den Fußball entschieden, weil es auch dann eine einmalige Chance ist, höher Fußball zu spielen. Heutzutage ist es natürlich so, ist es schon wichtig, eine Berufsausbildung zu haben. Das würde ich natürlich jedem empfehlen, eine Ausbildung zu absolvieren. Und aber ich habe damals in dem Moment, als ich mich für den Fußball entschieden habe, alles richtig gemacht. Ich habe Drittliga gespielt, ich habe DFB-Pokal gespielt. Von daher habe ich alles richtig gemacht. Ich habe jetzt nach dem Fußball dann meine Ausbildung nachgeholt und habe jetzt eine abgeschlossene Berufsausbildung. Ich denke, das ist dann auch okay.
Mhm. Wie kam es dazu, dass der SV Meppen dir dann diese Möglichkeit geboten hat, diese kaufmännische Ausbildung hier anzufangen?
Wir hatten ja Gespräche geführt, dass der Verein mich schon gerne weiterhaben möchte hier im Verein. Und ich habe dann halt mehr oder weniger vorgeschlagen, weil es für mich auch einfach wichtig war, eine Berufsausbildung zu haben, ob man das nicht über eine Ausbildung laufen lassen könnte. Und dann habe ich, ich war dann auch noch 3 Monate arbeitslos und das Ganze, die Ausbildung lief dann übers Arbeitsamt. Also ich wurde auch komplett bezahlt dann. Es war kein normales Ausbildungsgehalt, weil ich musste ja meine Karriere beenden als Fußballer. Und also es ist eine Umschulung gewesen und die Umschulung wird halt auch immer dann bezahlt vom Arbeitsamt oder von dem jeweiligen Träger.
Ja. Du hast diese 2-jährige Ausbildung dann erfolgreich abgeschlossen. Dann hat der SV mitgeteilt, dass du ab sofort im administrativen Bereich rund um das Profiteam und in der Geschäftsstelle tätig sein wirst. Heute ist Teammanager, würde ich sagen, deine Berufsbezeichnung. Kannst du mal kurz so eine Stellenbeschreibung abgeben? Was machst du als Teammanager?
Ja, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren Teammanager für die erste Herrenmannschaft und meine Aufgaben ist halt Trainingslagerplanung, Vorbereitungsplan, Trainingspläne schreiben, Hotels buchen, wenn wir auswärts fahren, Busunternehmen kontaktieren, wann wir abfahren wollen, Essensbestellung für neue Spieler Wohnungen besorgen, am Spieltag selbst die Aufstellung freigeben im System. Ansprechpartner für die Geschäftsstelle, Bindeglied zwischen Geschäftsstelle, Mannschaft, Trainerteam, Autogrammstundenplanung, also viel zu tun, gerade in der Vorbereitungszeit, während der Saison ein bisschen weniger. Fußballcamp-Planung bin ich auch noch mit involviert, die jetzt auch dann wieder nächste Woche stattfinden in den Herbstferien. Und gibt genug Themen, wo die Jungs oder auch die Geschäftsstelle mich als Ansprechpartner suchen, ja.
Das heißt, du bist also nicht nur irgendwie einmal beim Training dabei, sondern du sitzt auch viel am Schreibtisch oder am Laptop, musst halt viel organisieren.
Genau, ich sitze hauptsächlich am Schreibtisch in meinem Büro. Ich sitze ja mit David Frisogic in meinem Büro. Und das bringt richtig viel Spaß, ja.
Du hast es angesprochen, du musst natürlich auch Trainingslager organisieren und so weiter. Ihr hin und wieder auch in der Regionalliga übernachtet ihr auch, wenn ihr Spiele habt. Wann entscheidet ihr und nach welchen Kriterien, wann ihr übernachtet im Hotel?
Das entscheiden wir eigentlich schon am Anfang der Saison. Man hat den ja die Liga oder die Mannschaften, wo man übernachten könnte. Das ist ja Weiche Flensburg, Kieler Raum. Alles, was eigentlich nach Hamburg kommt, übernachten wir. Mhm. Weil die Strecke nach Hamburg ist auch nicht so einfach. Da fährt man auch mit dem Bus 3,5 Stunden knapp. Und alles, was länger als 3,5 Stunden ist, sollte man dann schon übernachten, ja.
Mhm. Deine jetzigen Aufgaben hat ja früher zum Teil auch Mario Neumann, der Co-Trainer von Christian Neidhardt, erledigt. Hast du dir da so ein bisschen was abschauen können? Hat er dir mal ein paar Tipps gegeben? Oder?
Nee, Mario hat mir da in dem Moment keine Tipps gegeben, weil ich da ja auch noch zu dem Zeitpunkt Spieler bin. Da konnte ich ja noch gar nicht wissen, was auf mich zukommt in den nächsten Jahren. Dann. Nee.
Kannst du dir dann vorstellen, ich meine, du hättest auch die C-Lizenz gemacht, irgendwann auch nochmal als Trainer zu arbeiten? Oder kommt das eher nicht in Frage?
Kommt eher nicht in Frage.
Ja, okay. Welcher Trainer hat dich denn am meisten geprägt? Ich meine, du hast ja einige gehabt. Du hast unter anderem auch Rico Schmidt auch in Offenbach zum Beispiel nochmal als Trainer gehabt. Christian Neidhardt war sicherlich auch irgendwie prägend. Wer hat dich da am meisten beeinflusst?
Ja, gibt einige Trainer, die ich dann auch gehabt habe, auch in der Kieler Zeit oder auch in der Lübecker Zeit. Es waren schon viele, viele Charaktere als Trainer, alle unterschiedlich. Wer jetzt da am besten gewesen ist, kann ich gar nicht so genau sagen. Christian Neidhardt war ein sehr, sehr lockerer Trainer. In Lübeck war es ein bisschen härter, vom Training auch her. Kann man gar nicht so pauschalisieren. Also da gibt es Unterschiede.
Mhm. Ja, wir wollen mal ein bisschen auf deinen Werdegang als Fußballer schauen und dich auch ein bisschen als private Person kennenlernen. Wir haben mal Jonas Fiedel gefragt, der mit dir auch privat ein bisschen verbunden ist. Hast du Eigenarten? Gibt es Anekdoten über dich zu erzählen? Wie würde er dich charakterisieren? Ja, und das wollen wir uns mal anhören.
Moin Dieter. Zur ersten Frage, wie ich Marcel privat beschreiben würde. Ich glaube, erstmal privat und fußballerisch ist nicht viel Unterschied, also beruflich. Er ist auf jeden Fall ein Familienmensch, er sorgt sich viel für seine Familie. Er ist sehr hilfsbereit, sobald man irgendwie ein Problem hat oder Hilfe braucht einfach, dann ist Marcel eigentlich immer an der Stelle. Dann ist Marcel natürlich fußballverrückt. Ich glaube, genau, beruflich wie auch privat, ich glaube, Fußball hat eine ganz hohe Prio, wie bei mir ähnlich auch. Und außerdem ist Marcel auch sehr ehrgeizig, wenn er was macht Oder wenn er auch in seinem Beruf was in die Hand nimmt, dann will er das durchziehen und setzt seine ganze Energie in die Sache hinein. Zur Eigenart. Ich habe ein bisschen überlegt, aber eine hat er auf jeden Fall, die mir direkt eingefallen ist. Marcel ist ja seit Jahren, Jahrzehnten ist er ja Bayern München-Fan. Und er hat die Eigenart, dass er die Spiele nur alleine schauen kann. Also es ist so, ich hatte die Ehre schon, dass ich mal ein Spiel mit ihm schauen durfte. Aber normalerweise ist es so, dass er zu Hause guckt, bei sich auf der Couch, auch nirgendwo anders. Und da darf auch seine Frau oder sein Kind nicht irgendwie vor dem Fernseher laufen, sondern da zählt wirklich nur der FC Bayern und dann wird das Spiel vor dem Fernseher geschaut. Und noch eine Anekdote, die ihn charakterisiert. Da fällt mir eine ein auf jeden Fall, die ihn sehr gut charakterisiert. Wir spielen öfters Dart, so wie ein paar andere aus der Mannschaft auch, und Marcel ist auch dabei. Und ich glaube, da hat er einfach so eine Phase gehabt, wo die Pfeile vielleicht nicht so geflogen sind, wie er sich das gewünscht hat. Die Ergebnisse kamen nicht und dann hat er wirklich überlegt, einfach mit den Daten aufzuhören. Er hatte keine Lust mehr und das beschreibt ihn einfach gut, weil er einfach unfassbar ehrgeizig ist. Und wie gesagt, wenn er was in die Hand nimmt und da zählt auch das hobbymäßige Dartspielen dazu, dann will er das auch gut gestalten und die Spiele gewinnen, und passiert das nicht, ist er sehr enttäuscht und deswegen ist mir diese Anekdote einfach gut dazu eingefallen.
Wirfst du heute noch Pfeile oder hast du damit aufgehört?
Ich spiele noch. Ich bin wieder zurück. Ich wollte wirklich aufhören, weil über mehrere Wochen mir nichts gelungen ist. Habe mich da jetzt aber durch meinen Ehrgeiz wieder zurückgekämpft. Habe sogar letzte Woche das Turnier gewonnen. Also bin wieder Feuer und Flamme und freue mich wieder drauf, ja.
Und mit dir zusammen kann man keine Bayern-Spiele schauen? Oder schaust du es einfach gerne alleine oder machst du auch den Ton aus? Oder?
Ich bin Bayern-Fan durch und durch und ich habe mir das irgendwie seit einigen Jahren so, mache ich es einfach so, dass ich es alleine gucke und ich muss es auch zu Hause gucken. Also ich ärgere mich wirklich, wenn ich mal, wenn wir selber zeitgleich auswärts spielen zum Beispiel, dann ärgere ich mich, dass ich meine Bayern nicht gucken kann. Ja, ist so eine Eigenart von mir, ja. Mhm. Aber Jonas durfte wirklich einmal zu mir nach Hause kommen und mitgucken, weil er jetzt ja auch mit zur Familie gehört.
Durfte er auch was sagen während des Spiels?
Das durfte er, ja.
Aber das ist nur bei Bayern-Spielen so oder auch bei anderen Spielen?
Nein, nur bei Bayern.
Ah, okay, weil du es nicht leiden kannst, wenn dann jemand irgendwie dazwischen redet.
Genau, dann möchte ich einfach das Spiel sehen und voller Fokus auf die 90 Minuten.
Ja, lass uns ein bisschen auf deine Laufbahn schauen. Du bist 1986 in Soltau geboren, also Niedersachsen, hast mit 22 noch in der Oberliga gespielt für den TuS Heslingen, wobei man sagen muss, das war damals die vierte Liga, da gab es noch keine dritte Liga. Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, ich habe dann 4 Jahre in Heslingen gespielt und im vierten Jahr kam dann das erste richtige Angebot aus der Regionalliga, da gab es die Regionalliga dann schon, vom VfB Lübeck. Und bin dann nach Lübeck gezogen und habe dann dort auch 4 Jahre gespielt. Und das war meine erste richtige Profistation, ja.
Mhm. Du bist dann zu Holstein Kiel gewechselt, bist mit denen sogar in die dritte Liga aufgestiegen. Wenn ich das richtig nachgeschaut habe, gegen Hessen Kassel habt ihr damals gespielt. Bist fast in der zweiten Bundesliga gelandet, hast du auch vorhin schon angesprochen. Das war das berühmte Spiel bei 1860 München. Wenn ich es aber richtig gelesen habe, war das im Prinzip dann auch dein letztes Spiel. Du bist, glaube ich, eingewechselt worden und auf einmal irgendwie hast du mitgeteilt bekommen, dass der Vertrag nicht verlängert wird.
Genau, also es war damals so, bin dann von Lübeck zu Holstein Kiel. Da gab es ja auch, sind ja auch Erzfeinde, war auch eine kuriose Geschichte. Ich war damals, als ich noch in Lübeck war, noch Kapitän in Lübeck, hatten noch das letzte Spiel im Pokalfinale. Was wir auch gewonnen haben und habe dann auch noch den Pokal hochgestemmt. Und da kamen wohl schon einige Fans, die gepfiffen haben, als ich den Pokal hochgehalten habe. Und als ich dann duschen gegangen bin und zu meinem Auto gegangen bin, war mein ganzes Auto kaputt. Alles demoliert, zerkratzt, Spiegel abgetreten, weil irgendwo in der Presse stand, dass ich zu Holstein Kiel wechsle, was damals noch gar nicht so war. Hatte mich damals noch komplett auf den VfB Lübeck konzentriert. Solche Idioten in Anführungsstrichen, das war auch keine schöne Sache. Nur mal das dazu. Und dann, ja, dann zu Holstein Kiel im ersten Regionalliga-Jahr direkt aufgestiegen in die dritte Liga. Und dann im ersten Drittliga-Jahr auch dann am letzten Spieltag die Klasse gehalten in Darmstadt. Und im zweiten Drittliga-Jahr hatte ich mich verletzt an der Achillessehne, bin über mehrere Monate ausgefallen. Wurde auch da zweimal operiert an der Achillessehne. Und in der Saison waren wir komplett oben dabei und haben dann haben uns qualifiziert für die Aufstiegsspiele zur zweiten Bundesliga. Und ich durfte im Hinspiel schon wieder im Kader sein. Das war eigentlich das erste Spiel, wo ich wieder richtig fit war. Habe da aber noch keine Minute gespielt. Und im Rückspiel bei 1860 durfte ich dann 6-7 Minuten spielen. Da wurde ich eingewechselt. Auch keine guten Erinnerungen daran, weil wir haben 1-0 geführt in München. Das Hinspiel war 0-0. 1-0 geführt in München. Relativ spät das 1-1 kassiert und dann halt in der Nachspielzeit das 2-1 kassiert. Mhm. Und dann fährt man 12 Stunden Bus zurück nach Kiel und ist dementsprechend sehr frustriert. Und was mein Vertrag anging, war es so, mein Vertrag hätte sich verlängert bei Aufstieg. Ich hätte eine Option drin. Dann wäre ich natürlich geblieben, wenn wir aufgestiegen wären. Sind wir aber nicht und somit lief mein Vertrag aus. Und der Verein Holstein Kiel hatte ein bisschen Angst um meine Verletzung, gerade an der Achillessehne rum. Und deswegen wurde halt auch mein Vertrag nicht verlängert. Mhm. Und das muss man auch akzeptieren. Das ist halt so. So ist das Geschäft im Fußball. Und bin dann zu Rico Schmidt nach Offenbach gegangen, ja.
Mhm. Aber man muss mal überlegen, da war Kiel in der dritten Liga, haben die gespielt. Da sind die knapp an der zweiten Liga gescheitert. Genau. Heute spielen die in der Bundesliga. Ist das nicht total verrückt?
Also ich freue mich für den Verein extrem, das muss man auch sagen. Ich hatte damals auch eine sehr, sehr schöne Zeit in Kiel. Habe mich da auch nochmal weiterentwickelt. Und mich freut es ungemein, dass sie jetzt in der ersten Bundesliga sind und man da Spiele verfolgen kann. Mhm. Also richtig schön. Ja. Weil der Verein hat sich es auch verdient, weil der Verein hat sich das über Jahre lang aufgebaut. Sicherlich haben die auch finanzielle Mittel dazu, aber die haben das halt kontinuierlich gemacht und das war auch schon ein sehr, sehr guter Weg, den die gemacht haben. Ja.
Mm-hmm. Du hast es angesprochen, da bist du zu Kickers Offenbach, hast da eine Saison gespielt, hast dann nochmal vom Drittligisten Zwickau da ein Angebot bekommen, dann da dieses halbe Jahr gespielt, bis du nach Meppen gegangen bist, weil es auch die Probleme mit Thorsten Ziegner gab, die dann später ausgeräumt wurden. Welchen Bezug hast du heute noch zu deinem ehemaligen Verein? Verfolgt man das noch in irgendeiner Weise oder nimmt man das irgendwie dann so nebenbei noch ein bisschen wahr vielleicht?
Also zu Zwickau habe ich eigentlich so überhaupt gar keinen Kontakt mehr, weil es auch für mich dieses halbe Jahr keine schöne Zeit gewesen ist. Natürlich verfolgt man das im Internet dann halt, wie sie spielen. Gerade weil jetzt auch Rico Schmidt dort Trainer ist, verfolgt man das schon. Aber Kontakt habe ich halt keinen mehr. Ja. Und VfL Lübeck spielt bei uns jetzt mit in der Liga. Ja. Die hat man immer auf dem Schirm. Und Holstein Kiel, Bundesliga, verfolgt man natürlich auch.
Ja, klar. Ja, kommen wir zur Schlussrunde. Jetzt zur aktuellen Zeit. Wie oft fragen dich heute noch Spieler um Rat? Und wie oft gehst du auf die zu und hilfst ihnen vielleicht mit irgendwelchen Ratschlägen?
Also man tauscht sich auf jeden Fall nach dem Spiel intensiv aus. Man spricht über das Spiel, was gut war, was nicht so gut war. Man gibt dann natürlich auch den Jungs, gerade dann auch bei mir, dann auch Jonas, weil er dann auch ein Defensivspieler ist, wo ich dann auch gespielt habe, gibt man natürlich auch Tipps. Und wie gesagt, also man tauscht sich nach jedem Spiel aus und man nimmt das Spiel dann auch manchmal anders wahr, so, weil Spieler, die auf dem Platz stehen und spielen, nehmen das Spiel anders wahr als ein Außenstehender, der auf der Bank sitzt und sich das Spiel von außen anschaut. Und dann teilt man seine Meinung und man versucht es dann immer dann halt auch im nächsten Spiel dann halt besser zu machen, was halt in dem Moment vielleicht nicht so gut gewesen ist, ja.
Hat sich das Spiel gegenüber deiner aktiven Zeit verändert, insbesondere was, sag ich mal, die Innenverteidigerposition oder das defensive Mittelfeld anbetrifft?
Ich würde schon sagen, dass mittlerweile mehr Fußball gespielt wird. Das war zu meiner Zeit auch schon der Fall, aber da gab es auch mal den einen oder öfteren langen Ball. Mittlerweile wollen ja die Mannschaften im Allgemeinen Fußball spielen, hinten heraus spielen. Und das versuchen wir natürlich auch von Spiel zu Spiel umzusetzen. Gegen Havese hat es natürlich super geklappt, jetzt gegen St. Pauli eher weniger. Die Jungs müssen da auch dann einfach dranbleiben und das wollen und natürlich dann halt auch in den Trainingszeiten halt umsetzen, ne? Dass sie Fußball spielen wollen, das können sie, glaube ich. Und jetzt heißt es dann halt auch, in den 90 Minuten auf dem Platz zu zeigen.
Hm. Ja, in dieser und in der letzten Saison hat der SV Meppen ja keine Probleme eigentlich, wenn er zu Hause spielt und da seine Spiele zu gewinnen. Auswärts ist eher so das Problem, die Punkte einzusammeln. Was habt ihr früher gemacht, wenn es auswärts mal nicht gelaufen ist? Es gab ja auch Vereine, die haben dann einfach mal mit anderen Trikots gespielt oder wie auch immer. Gab es da irgendwie einen Ansatz? Was waren eure Ideen?
Ja, auswärts ist immer so eine Sache. Ich glaube, ich bin jetzt 7 Jahre jetzt im Verein, 7,5 Jahre hat es ja gesagt. Ich glaube, der SV Meppen hat immer schon eine Schwäche für Auswärtsspiele gehabt, was eigentlich schwer nachzuvollziehen ist, weil immer auch viele Auswärtsfans mit dabei sind. Ja, ich glaube, dass es einfach auch eine Kopfsache ist. Wenn man hier zu Hause vor 5.000 bis 6.000 Zuschauern spielt und dann auswärts spielt, sich morgens im Bus setzt, 3,5 Stunden Bus fährt nach Hamburg, ist das schon was anderes. Und auf dem Sportplatz, wenn dann halt nur 600, 700, 800 Zuschauer sind, das ist vom Kopf her was ganz anderes. Aber das sind die Spiele, wo die Jungs ihre Punkte einsammeln müssen, um oben dabei zu sein. Also zu Hause mache ich mir eigentlich weniger Gedanken. Da haben wir in der letzten Saison auch alles fast gewonnen. Und diese Saison sind wir auch wieder gut dabei, dass wir unsere Heimspiele gewinnen. Das sollte auch gegeben sein, wenn man oben dran sein möchte. Jetzt heißt es natürlich, das auch irgendwie auswärts hinzubekommen. Und da ist jeder Einzelne auch dann persönlich gefragt, vom Kopf her auch da zu sein halt und in den 90 Minuten dann halt alles in die Waagschale zu werfen, was geht. Und wir im Staff haben uns natürlich auch schon Gedanken gemacht, woran es liegt. Also warum performen wir auswärts noch nicht so, wie wir es eigentlich haben wollen. Wir haben eigentlich immer alles gleich gemacht wie sonst auch. Es gibt vor jedem Spiel warmes Essen noch für den Bus. Man macht noch eine Aktivierung auf dem Parkplatz, also eigentlich sollte alles top laufen und ja, das Gefühl ist halt immer noch nicht so da, dass wir das so hinbekommen auswärts und da müssen wir schnellstmöglich hinkommen, dass wir langsam die Auswärtsschwäche in den Griff bekommen, ja.
Ja, der SV Meppen möchte ja spätestens 2026 eigentlich wieder aufsteigen in die dritte Liga, dann gibt es auch keine Relegation. Wo ähneln sich die Mannschaft von 2017, also deine Aufstiegsmannschaft, und die jetzige? Was fehlt eventuell auch noch und was gibt dir Zuversicht, dass es diese oder nächste Saison klappen könnte?
Ja, ich bin immer Optimist und auch ich denke immer positiv. Man kann auch aus solchen Spielen jetzt auch wie St. Pauli auch viele Schlüsse ziehen. Jetzt haben wir wieder 2 Heimspiele, die sollten wir schon erfolgreich bestreiten. Und dann ist man ja auch wieder ganz oben dabei, auf deine Frage zurückzukommen. Was sich ähnelt zu meiner Zeit damals, wir haben jetzt ja auch eine sehr, sehr junge Mannschaft. Wir haben ein Durchschnittsalter von 22. Damals, als wir aufgestiegen sind, hatten wir, glaube ich, ein Durchschnittsalter von 26, 27. Das ist dann schon mal eine andere Hausnummer. Wir hatten einen Tigo Leugas, der alles geklärt hat auf dem Platz, der Kapitän gewesen ist, der auch schon höher gespielt hat. Wir hatten Martin Wagner, der erfahren war. Dann kam ich noch dazu. Ich kann noch so viele Spieler aufzählen, ob es Max Kremer gewesen ist. Wir hatten einfach da schon, glaube ich, mehr Erfahrung im Team. Wir haben auch teilweise im Spiel alles auch selbst geregelt. Das kam gar nicht mal immer so von Christian, sondern auch dann halt auch von Tilo, vom Kapitän. Ob wir jetzt vorne drauf gehen, ob wir uns mal tiefer fallen lassen und dann umschalten. Das haben wir grundsätzlich eigentlich oft auch selbst geregelt auf dem Platz. Und da muss unsere Mannschaft jetzt dann halt auch noch hinkommen. Da erwarte ich dann auch dann von unserem Kapitän, von Jonas, dann halt auch noch einen Tick mehr Verantwortung, aber auch von anderen Spielern. Auch ein Luca Prasse, der teilweise auch schon Drittliga gespielt hat. Der ist zwar noch jung, ja, der ist jung, aber der kann auch in seinem Feld auch Verantwortung übernehmen. Und Marek Jansen natürlich, klar, als Spitze, der auch gut angesehen ist hier im Verein. Solche Leute müssen dann halt auch Verantwortung übernehmen, ja.
Okay. Marcel, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ein schönes Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen das wie immer sehr zu schätzen. Dir persönlich und dem SV Meppen wünschen wir alles Gute und viel Erfolg. Das war Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast mit Marcel Gebers. Danke, dass ihr dabei wart, liebe Fans des SV Meppen. Die nächste Folge hört ihr in 14 Tagen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Danke, Marcel.
Vielen Dank.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ, findest du auf noz.de, in den Audiotheken der NOZ-Apps sowie bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.